Wir sprechen heute mit Johannes Schwärzler und zwar ist der Flipper-Immo. Ihr merkt, es geht um das Thema Fix and Flip. Was heißt es genau? Darüber sprechen wir mit Johannes, der hat eine unglaubliche Geschichte. Schon als junger, Mitte 20-Jähriger hat er in Dubai gelebt. Später ging es nach Mallorca, hat dort Erfahrungen gesammelt, wie man denn wirklich mit Geld umgeht. Und die Frage ist, hat er das verstanden? Und warum ist er wieder in Deutschland? Und wie baut er aktuell sein Business auf? Super interessante Folge. Und genau für die Menschen, die sich schon immer Gedanken machen, hey, wie mache ich das eigentlich, eine Immobilie einzukaufen und dann auch wieder so zu verkaufen, dass Geld bei mir hängen bleibt. Johannes gibt euch die Tipps. Viel Spaß beim Anhören. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzukaufen und wieder zu verkaufen?
Ja, der ist eigentlich immer. Also wir sind keine Spekulanten. Das vermutet man manchmal. Zumindest sind es viele Unwissende, die immer mal auf unser YouTube-Video kommentieren. So, ihr spekuliert ja im Markt. Am Ende kaufen wir etwas unter Bedarf ein, also etwas mit Problemen. Und verkaufen es eigentlich zum Marktwert vielleicht ein bisschen drüber. Also das, was im Autohandel schon immer funktioniert und auch in der Immobilienbranche.
Krass. Weil ich habe mich heute Morgen erst mit jemand unterhalten, die hat gesagt, oh, jetzt aktuell ist ein Zeitpunkt, da geht es gar nicht. Also jetzt Immobilien kaufen, das geht gar nicht. Ich habe gar nicht näher eigentlich nachgefragt, aber eigentlich wäre das ja, warum denn? Wie meinst du das? Was glaubst du, warum so Leute so eine Einstellung haben? Ist es eine Angst oder?
Die sind vielleicht nicht so tief im Thema drin. Und du weißt selber, dass wir jetzt gerade auf die in der größten Wohnungskrise oder Wohnungsnot jemals sind. Also jetzt gut eingekauft, vermietet oder wieder verkauft, das funktioniert nach wie vor. Also es ist meistens eher die Informationsdiskrepanz, hat letztens einer gesagt.
Weil da das einfach, heißt, was heißt es genau?
Die hat halt einfach zu wenig Informationen. Die sieht halt in der Bild-Zeitung oder irgendwo im Internet, okay, Immobilien sind blöd, Punkt. Ja. So, dann ist alles blöd, was in der Richtung ist. Das heißt, ich finde es gerade sehr schön sogar, sehr angenehm. Wir kaufen gerade die 9. Wohnung in Münster. Wir sind im Dezember in den Markt reingegangen. Also wirklich ein schöner Kickstart. Wir hatten kein Netzwerk da, nichts. Also nicht irgendwie Makler, die uns irgendwie was unterm Tisch zuschieben, sondern wirklich online akquiriert. Also das kannst du auch am Ende des Tages. Und ich habe aktuell 14, 15 Baustellen quer durch Deutschland, auch mit Leuten, die davor jetzt nicht unbedingt aus der Branche kamen. Das heißt, wir haben mein System so ein bisschen über den Markt drüber gestülpt und ich habe jemand einfach gesagt, okay, du machst jetzt das, das und das, so lange, bis was rauskommt. Also es geht. Es ist eher so die, ich vergleiche das immer gern, wenn dir dein Bäcker und dein Taxifahrer von Bitcoin erzählt, dann ist die Show vorbei. Und wenn die Masse sagt, Immobilien sind scheiße, ist eigentlich gut. Okay. Weil Konkurrenz ist gerade schon ein bisschen dünner geworden. Und ich kenne gerade große Investoren, auch hier aus Stuttgart in der Nähe, die kaufen gerade ein wie sonst was, ja, weil Konkurrenz weniger ist. Und je weniger Konkurrenz, desto besser kannst du dein Angebot platzieren.
Ja. Das ist so, wie der Höfliche und der Baustein, wir klären das so ein bisschen auf. Also wir möchten ja gerade auch die Leute erreichen, die vielleicht so vor der Baubranche ein bisschen entfernt sind oder so ein bisschen reinschnuppern wollen. Also wir wollen in so einer einfachen Sprache erklären, was denn möglich ist. So, jetzt kam mir der Begriff irgendwann mal, ich glaube vor 3-4 Jahren, Fix and Flip, das erste Mal so vor, wo ich sage, Mensch, was ist denn das? Das hört sich so leicht an, ja, Fix and Flip, wie so ein Spielzeug. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du hast ja auch irgendwann mal dich informiert und irgendwann mal damit angefangen. Wie kommt man dazu, auf einmal Immobilien zu kaufen und dann wieder weiter zu verkaufen? Wie geht es? Wie kommt man dazu?
Also ganz wichtig, also für mich auf jeden Fall, da findet immer noch eine Wertschöpfung statt, zwischendrin. Weil Einkaufen, Verkaufen, das klingt jetzt so extrem kapitalistisch, aber am Ende renovieren wir etwas, was nicht renoviert war oder niemand möchte es renovieren. Also wir legen da schon Hand an. Ich selber, ich habe Ende 2020, Anfang 2021, das erste Mal saß ich beim Notar. Und ich komme vom kleinen Bauernhof, Demeter Bauernhof in den Bergen, in Kempten, also im Allgäu, im tiefsten Allgäu.
Also du warst Ende 20?
30? Ja, 29, 28, 29, irgendwie sowas. Genau, also jetzt vor 4 Jahren.
Krass.
Und saß dann das erste Mal beim Notar. Für mich persönlich auch alleine, also ne, in meiner eigenen Sache sozusagen. Ich war in Dubai, war ich Immobilienmakler und da war ich dann schon ab und zu mal beim DLD, beim Dubai Land Department gesessen, also beim Grundbuchamt sozusagen und dann beim Notar danach. Das heißt, vor 4 Jahren war ich das erste Mal für mich alleine. Also ich habe alleine eingekauft sozusagen. Papa saß auch dabei. Und dann haben wir eine 3-Zimmer-Wohnung eingekauft. In Kempten, mitten, ich sag jetzt mal so 5 Minuten vom Zentrum, Gehweg 5 bis 10 Minuten und kleines Mehrfamilienhaus, 9 Parteien, guter Aufzug, also so ein klassisches kleines Mehrfamilienhaus. Und da haben wir eine hässliche Wohnung gekauft, mit der vollen Absicht, das zu renovieren, in Eigenleistung auch, weil ich einfach sehen wollte, okay, wie geht sowas, wie sieht das aus, wenn ich da eine Fliese wegkloppe, was kommt da raus? Mhm. Also ich konnte es mir vorstellen, aber dieses einmal alles sanieren, das habe ich noch nie davor gemacht. Mhm. Auf dem Bauernhof hast du immer irgendwie mal eine Silikonfuge gezogen oder irgendwie mal irgendwas mit Holz.
Aber du bist kein Handwerker?
Nee, bin ich nicht. Mhm. Ich habe Bauzeichner gelernt, nach der Realschule. Und aber wie gesagt, auf dem Bauernhof, du bist die ganze Zeit irgendwie am Sägen, Basteln, Hammern. Wir haben permanent irgendwelche Stadel hochgezogen. Also, was heißt Stadel auf richtigem Deutsch?
Stadel, was ist ein Stadel? Ja,
ein Stadel halt.
Ist das bayerisch?
Ja, eine
ein Stadel, keine
Ahnung. Sowas wie eine Scheune für Maschinen und so weiter.
Also, okay.
Mir fehlt jetzt das deutsche Wort.
Ich glaube, man sagt, da wo ich herkomme, Schuppen.
Ja, Schuppen, genau, Schuppen ist es. Deutsch, auf Deutsch Schuppen, bei uns
Stadel. Der Italiener lernt im Deutschen Deutsch. Ja.
Also du bist immer irgendwie am Abreißen, Aufbauen, sehr viel Zimmerarbeit auch, weil sehr viel aus Holz ist natürlich, aber auch mal Beton irgendwo hingegossen, ausgeglichen und so weiter, geflext und so weiter, also Bauernhof. Geil. Irgendwas ist immer kaputt oder muss neu gemacht werden.
Aber
das ist so der Berührungspunkt Handwerk. Also es macht mir Spaß. Ich mache auch nach wie vor, wenn ich eine Baustelle habe, suche ich mir eine Aufgabe irgendwie raus aus diesem ganzen 60, 70 Schritte Bauwerk sozusagen. Also von Entkernen bis hin zum einmal sauber machen am Ende, wenn es Richtung Verkauf geht. Und versuche da irgendwie bisschen was zu basteln. Mhm. So am Samstag irgendwie was streichen oder keine Ahnung.
Okay, also das macht dir auf jeden Fall
Spaß. Ja, das macht den Kopf schon frei, wenn man extrem am Computer oder sonst wo hängt.
Aber ich bin mir sicher, dass gerade eben, wo du gerade gesprochen hast, ein paar Hörer so ein bisschen aufrecht gesessen sind, weil du hast Dubai genannt.
Ja. So,
was? Ja. Wie bitte? Hast du da gelebt? Oder? Das muss ich jetzt erklären. Das war schon vorher mit Dubai. Bevor du damit hier in Deutschland angefangen hast.
Ja, ja. Ich war von. Mit 23 war ich 4 Jahre in Dubai.
Okay.
War immer ein, nennen wir es, skurriles Hirngespinst von mir. Weil auf dem Bauernhof kennst du nicht so viele Leute, die ein bisschen Geld haben oder so. Ne? Das ist es. Bauernhof, Vorstadt, Dorf. Ich war in der Freiwilligen Feuerwehr, ich habe Fußball gespielt. Wir haben uns hart die Kante gegeben am Wochenende, ne, weil das ist Dorfleben.
Ich komme vom Dorf, Klassiker.
Du weißt, wie es läuft, manche machen es immer noch. Das ist so der Horizont, wo ich dann halt irgendwie mit weiß nicht, 16, 17 angefangen habe, so irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen und USA, Startups, 1 Milliarde Bewertung, keine Ahnung. Ich wollte irgendwie so ein bisschen Wirtschaft nochmal fühlen. Mhm. Und dachte halt auch immer, man muss reich werden, um irgendwie ein besserer Mensch zu sein, glücklicher zu sein, was auch immer, nenn es wie du willst. Mhm. Das war so dieser, mittlerweile weiß ich, sehr dumme Ansatz im Kopf,
Bock gehabt, Kohle zu
sagen, dann ist alles besser. Mhm. Und da war halt Dubai auch vielleicht eine gute Anlaufstelle. Mhm. Und ich hatte mein Cousin war dort, war dann einmal im Urlaub da habe ich damals noch mein Abi nachgeholt, mein Fachabitur, war dann einmal im Urlaub da, dann hat der mir natürlich so richtig einmal Dubai von innen gezeigt, weil der da 15 Jahre war, das heißt, wir waren in Clubs und Zeug und Flaschen hier, Vollgas, ne, und dann ich so, geil, ne, ich muss hierher mit 22, habe dann das Abi fertig gemacht, bin dann nach Australien, klassisch Backpacking, 6 Monate, 6.000 Euro gehabt, ungefähr 6.000 Euro, alles rausgeballert in, keine Ahnung, 2, 3 Monaten, also zu schnell. Und dann ein paar doofe Jobs gemacht, so Umzugsunternehmen, so halb illegal irgendwie unter der Tasche, also unter dem Tisch bezahlt worden. Und dann von Melbourne damals, habe ich da 1,5 Monate noch gewohnt, von Melbourne dann nach Dubai am 6. Januar 2014, 6 Uhr morgens in Dubai angekommen. Rucksack, 500 irgendwas Euro auf der Sparda Giro Kreditkarte oder was auch immer das war, um dort bei dem Job anzufangen, wo wir eigentlich im Urlaub praktisch voriges Jahr dann gesprochen hatten, dass das eine ganz gute Möglichkeit für mich gewesen wäre, hat dann nicht funktioniert und dann bin ich da relativ schnell in die Immobilienmakler-Schiene abgedriftet.
Okay, krass. Das ist das, was man eigentlich immer so hört, wenn man durch Instagram scrollt oder so, wenn man dann die, naja, klar, natürlich, glaub dir kein Wort, so, ich geh mal weiter. Ja. Das Leben hast du geführt?
auf Papier schon, ja. Mhm. Es war nicht einfach am Anfang. Also ich habe unter der Woche Reis und Nudeln gefuttert, weil ich im Prinzip nicht so viel Geld verdient habe. Am Wochenende dann High Life und Flaschen und Zeus und sonst was rausgefeuert. Also nicht mit meinem Geld, mhm. sondern da ist ja immer irgendwo Geld für einen Tisch und so weiter. Mhm. Wenn du in so Kreisen bist, da wird ja Geld rausgeballert. Das kann man sich ja mhm. eigentlich in kleinen, beschaulichen Campen nicht vorstellen, was da über die Ladentheke geht an so einem Wochenende. Und war gut. Immobilienmakler war auch cool.
Aber wie startet man das dann in Dubai? Also klar, du hast durch deinen Cousin...
Ja, da habe ich dann irgendwo gepennt bei seinem Kollegen, der okay. mich nachhinein, habe ich rausgefunden, der mochte mich eigentlich gar nicht wirklich, aber der hat mich halt aufgenommen. Mittlerweile sind wir großer Bruder, kleiner Bruder so ungefähr, also sehr dicke geworden. Und der hat mich dann in seinem Study Room, also das war halt ein Zimmer ohne Fenster sozusagen, also ein, okay. was jetzt Büro oder sonst was hätte sein können. Da habe ich gepennt in Dubai Marina, mhm. In den Al-Mesk Towern, das weiß ich noch. Und ja, das war so der Anfang. Nee, ich hab ja nichts zu verlieren gehabt. Ich habe ein bisschen Geld gehabt, dann ja. hatte ich so ein Techtelmechtel mit einer englischen Dame mhm. und die war Maklerin, habe ich sie so angeschaut irgendwann, da dachte ich mir so, das kannst du ja auch, also das ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte, so das, nee, ohne ihr zu nahe zu reden, die hat auch jetzt eine riesen Firma und so, dachte ich mir, das kann ich auch. Und dann habe ich mich da beworben, wurde dann genommen nach der vierten Absage. Und,
also es war eine Firma praktisch, bei der du dich beworben hast?
Ja.
Als Angestellter, also ja. nicht selbstständig, sondern Angestellter. Und dann hat man, keine Ahnung, Leads geht man an oder keine Ahnung.
Nee, du besorgst dir selber Leads, indem du Excel-Listen anrufst, den ganzen Tag von oben nach unten, von links nach rechts. Alles Mögliche. Die Excel-Listen hat natürlich jeder mhm. in Dubai. Mhm. Und dann wirst du ein paar Mal angeschrien, dann werden sämtliche Mütter von dir beleidigt auf Arabisch ja. oder sonst was. Ja. Und da musst du dich durchkämpfen und irgendwann will einer gerade was verkaufen oder du kriegst auch mal online über sozusagen Immo-Scout, jemand fragt bei einem Bestandsobjekt an, sagt, mhm. hey, ich möchte es gern sehen. Mhm. Irgendwo dazwischen kommen deine Verkäufe dann her.
Genau. Warst du erfolgreich?
Semi. Also ja, ich bin gut über die Runden gekommen, dann hast du mal 2 Monate nichts, dann verdienst du mal wieder 20.000, 30.000 Euro. Das ist ja alles brutto netto, also ich konnte sehr, sehr gut leben. Mhm. Aber es war jetzt nicht diese Erfolgsgeschichte, dass man sagt, man hat jetzt irgendwie, es gab Jungs bei uns, die haben aus Versehen wirklich ein gutes Lead bekommen und dann haben die halt einen Turm verkauft. Mhm. Einmal von unten nach oben, da bist du halt durch. Ja, das machst du einmal. Hast du so viel Kohle, dass du dein eigenes Büro aufmachst normalerweise mit einer Lizenz und dann geht's ab. Also ist sehr schnelllebig alles. Ich wollte das ursprünglich machen, habe dann währenddessen auch gemerkt, so irgendwie, boah, keine Ahnung, ist auch nicht so das Wahre, so immer so auf und ab leben mhm. von der Provision.
Ist auch
und sehr oberflächlich. Geschichte. Also das Team hat sich im Prinzip einmal die Woche so zur Hälfte ausgetauscht, so gefühlt. Also das war eine Fluktuation da drin, das war ganz verrückt. Nee, also es war nichts Verbindliches mhm. irgendwie, es war so alles mehr und wenn du nicht gut bist, dann verpiss dich.
Und warum dann wieder zurück nach Deutschland?
Ich bin dann noch einer deutschen Firma beigetreten, habe da dann 2 Jahre ganz sehr, sehr gut verdient, den Porsche gefahren und alles, was ich so als Bauernjunge machen wollte und habe dann gemerkt, okay, schön, aber irgendwie war hier auch noch nichts so, das hat mich jetzt nicht begeistert, was ich da jeden Tag mache. Und dann bin ich im Startup beigetreten, mhm. als Mitgründer sozusagen, oder die haben mir Anteile gegeben, die noch nicht gewestet waren, also die waren noch nicht aktiv, weil ich mhm. bin ja erst neu reingekommen, haben mich dann nach 3 oder 4 Wochen rausgeschmissen, weil eine komplett falsche Erwartungshaltung an Vertrieb gesetzt wurde. Also ich sollte dann irgendwie an Tag 5 schon 10.000 Euro Umsatz gemacht haben. Als Vertriebsleiter habe ich gesagt, Jungs, ich habe gerade mit halb Dubai telefoniert. Wir haben überall gerade Pilotprojekte für diese Software, was wir da machen. Vertrieb dauert. Das ist ein Rad, was sich bewegt. In einer Woche verkaufst du da erstmal noch keine Software, die neu ist.
Da ist vielleicht gerade mal jemand erreicht.
Und wir hatten als Kunde Hotels. Hotel, ja. musst du dir so vorstellen, um bei Hilton deine Software zu platzieren, damit die das irgendwie europaweit ausrollen okay. sozusagen. Das dauert 1,5 Jahre, bis da jeder Willi oben einmal abgesignt hat und Budget geplant wurde und sonst was. Und dann war halt nach 3, 4 Wochen so die Erwartungshaltung, Junge, du hast ja noch gar keinen Umsatz gemacht. Ab die Post.
Okay, krass.
Und nachhinein fand ich es, also währenddessen war es, also tränenreich. Mhm. Mittlerweile finde ich, war es eine gute Sache. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier. Von dem her alles gut gegangen. Und bin dann mit diesem abrupten Ende sozusagen nach Mallorca ausgewandert. Mit meiner damaligen Freundin noch. Und weil ich konnte jetzt nicht von Dubai nach Kempten auf den Bauernhof zurück. Da wär ein bisschen komisch geworden. Und Dubai war lehrreich, war ja ein guter Lehrer für mich als junger Mann sozusagen. Das war mein erster richtiger Job nach der Ausbildung. War sehr oberflächlich, das heißt, irgendwo tief drin habe ich dann irgendwann schon gemerkt, so, was machst du hier, bist du doch eigentlich gar nicht. Weil ich bin sonst barfuß auf dem Bauernhof rumgerannt und habe, also das ist Leben eigentlich und nicht irgendwie von Club zu Restaurant zu Kino zu, man konsumiert die ganze Zeit. Mhm. Und arbeitet deutlich mehr als jetzt irgendwie in Europa. Und ist es halt entweder warm oder heiß da unten. Mhm. Und irgendwie, ich müsste da jetzt nicht mehr hin.
Okay.
Ich verurteile niemanden, das ist ein riesen Las Vegas in der Wüste sozusagen für den Nahen Osten, aber ist nicht mehr meins.
Okay.
Ich hab's nicht. Und Mallorca war cool und dann, ja, da bin ich auch in ein paar so normale Jobs reingerutscht, bei so einer Hotelbettenbank war das. Und bin dann zuletzt bei Condor gelandet, bei der Fluggesellschaft. Mhm. Und dort war ich 4 Jahre lang fürs Ausland zuständig. Also USA und Kanada waren meine Märkte. Mhm. Habe Großkunden betreut wie American Express, Expedia oder mein Kollege Expedia, Priceline. Das ist sowas wie, das gehört Booking.com, gehört zu Priceline. Also das sind alles so Riesenfirmen, die man mitunter nicht unbedingt kennt in Europa. Man bucht zwar über die, aber man kennt sie jetzt nicht beim Namen. Und das war im Prinzip sehr B2B-lastig, dass man Jahresverträge, Rahmenverträge macht mit diesem, am Ende ist es ein Vertrieb, die Zimmer und vielleicht auch einen Flug zusammenbündeln und verkaufen oder nur den Flug und also Skyscanner war ein Kunde von mir und so weiter. Also das ist am Ende Key Account Management. Du hast irgendwie eine Handvoll Kunden, so 20, 30 Kunden. Und da schaffst du halt, dass aus 23 Millionen Euro Umsatz 24 werden nächstes Jahr.
Okay, also man merkt schon, du warst schon auch immer so, also bodenständiger Typ aus dem Dorf, geh nach Dubai und dann hast du ein bisschen gelernt, wie kann ich aus Geld noch mehr Geld machen? Oder wie ist es möglich in der Theorie nur, sag ich jetzt mal, aus Geld noch mehr Geld zu machen. Und das hat dich dann auch so vielleicht ein bisschen geprägt oder dich auch interessiert irgendwo, kann das sein?
Skurrilerweise habe ich Geld immer auf so einen hohen Podest gesetzt währenddessen und habe aber versucht, über normale Jobs, also die Karriere, versucht, dieses Ziel des mehr Geldes zu erreichen. Was ich im Nachhinein weiß ich, der beste Weg, überhaupt Werte zu hebeln, ist immer die Selbstständigkeit. Und tief drin wusste ich das auch, dass ich was Eigenes brauche, weil irgendwie nach 2 Jahren war dann der Chef auf einmal blöd oder was auch immer. Also es war immer jemand anders schuld, dass ich eigentlich unzufrieden bin mit nicht weiterkommen oder sonst was oder der Ideologie, wie dieses Unternehmen geführt wird. Am Ende ist das meine falsche Erwartungshaltung gewesen. Da kann erstmal ein Chef nichts dafür, solange er jetzt kein Volldepp ist, sage ich mal auf gut Deutsch, ist das eigentlich immer meine Schuld als Mensch, als Erwartungshaltung sozusagen. Und dann bin ich in Corona zurück nach Deutschland und habe eine Lebensberatung aufgesucht, um einfach zu verstehen, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Um vielleicht jetzt nicht wieder in Deutschland so anzufangen wie in jedem anderen Land sozusagen, etwas suchen, das Vermeintliche zu finden und dann irgendwie eine Karriereleiter hochzuklettern. Irgendjemand hat mal gesagt, ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Karriereleiter.
Das stimmt. Aber du kommst nicht vorwärts.
Ja, ja und dann hat diese Lebensberatung halt gesagt, okay, Junge, wo rennst du denn hin? Was willst du denn eigentlich? Was passiert, wenn du an diesem Punkt X bist, wo du immer hin willst? So reich sein, was auch immer. Nenn es, wie du willst. Und dann ist mir halt da einfach klar geworden, okay, ich bin jetzt immer so einem Punkt X nachgerannt und habe versucht, da hinzukommen. Was wäre, wenn ich da bin? Ich wüsste es wahrscheinlich gar nicht. Und habe dann entschlossen, okay, ich habe immer früher gesagt, wenn ich reich bin, werde ich mit Papa einen Bauernhof kaufen. Mhm. Mein Vater ist Landwirt, der hat 1990 diesen Demeter-Bauernhof eingeführt, sozusagen vom Opa. Der war praktisch, da kannte kein Mensch, wusste, was Demeter ist. Die haben halt gesagt, da hast du einen an der Waffe oder was laberst du? Das heißt, der hat da durchgezogen, mit 19 Jahren hat er das Ganze übernommen, hat da jetzt 45 Jahre da rumgeschüttelt und ich wusste irgendwie tief drin, habe ich immer gesagt, wenn ich das mache, so einen Bauernhof umbaue, dann mache ich das mit Papa. Mhm. Und da in diesen Nächten nach dieser Lebensberatung kam es mir irgendwie so, Klick, so, warum machst du es nicht einfach jetzt? Diese Idee von, wenn du mal reich bist, dann, warum machst du es nicht jetzt? Also worauf warten wir? Mit 65 noch einen Bauernhof umbauen? Boah, keine Ahnung, ob das noch so viel Spaß macht.
Stimmt. Mhm.
Und dann bin ich relativ schnell, also da war ich noch auf Mallorca, bin praktisch immer hin und her gependelt, weil Corona war entspannt. Als Fluglinien-Sales-Manager konnte ich mich auf jeden Flug buchen und war dann immer in Deutschland auf dem Bauernhof sozusagen, anstatt auf Mallorca da irgendwie im Lockdown. Es war in Deutschland genauso Lockdown, mhm, aber ich konnte mich bewegen. Und habe dann da entschlossen, dass ich nochmal nach Mallorca zurückgehe, meine Sachen packe, ein paar Flyer vorbestelle, um diese Wohnung zu akquirieren, die ich da vielleicht mal kaufen möchte und bin dann praktisch mit Sack und Pack nach Deutschland, da waren schon die Flyer gelegen und dann habe ich wirklich mit Joe Rogan, weil wir es vorhin hatten im Podcast, weiß ich noch, 3 Stunden irgendeine Folge mal von ihm reingezogen und habe da einfach Flyer verteilt. So, hallo Nachbarn, ich suche Wohnung zum Kauf, renovierungsbedürftig. Ach. So.
Mhm. Cool.
Das war die Idee.
Und da warst du erfolgreich?
Das hat gut funktioniert. Mhm. Wir haben, also nach 3 Tagen habe ich so einen Anruf bekommen, hier Wohnung zu verkaufen, unten irgendwo in diesem Haus, was wir vorhin kurz angeschnitten haben, 9 Parteien, 75 Quadratmeter.
Geil.
73, 75, irgendwie sowas, mhm, also knapp, also Mitte 80er Jahre und eingekauft für 228.000 mit der Bank, damals noch variabel finanziert, 1,6% plus 1% Gebühr, also davon träume ich heute nachts, weil diese Zahlen waren unglaublich. Und eingekauft, selber renoviert, hat ein bisschen länger gedauert, weil auch so eine Decke streichen musst du auch mal machen, dass die Farbe schön in deine Fresse rein. So, das war alles drin. Wir hatten einen halben Wasserschaden, weil wir irgendeinen Sanitärler so nicht wirklich wussten, was macht der da eigentlich. Und der wusste, glaube ich, auch nicht wirklich. Und ja, dann haben wir es gestaged. Ich habe immer gesagt, ich möchte eine geile Wohnung bauen, nicht einfach Laminat rein, vermieten und so, ich aufwerten. Will was bauen, wo ich wirklich stolz drauf bin. Heißt, wir haben da Parkett reingelegt, mein Vater hat aus unserem Wald eine Eiche gefällt oder hatten wir noch irgendwo ein paar Bretter liegen, dicke, die er dann umgebaut hat oder geschreinert hat zu einem Waschtisch-Unterschrank, weißt du, wie so ein Kubus, vorne offen, also einfach nur so ein so eine Kassette sozusagen und das ist heute unser Markenzeichen, diese Eiche immer mal wieder als Unterschrank, als Ablage auf dem WC, ein Brett. Also es wird immer wieder aufgegriffen. Es ist immer Eiche vom Bauernhof.
Geil.
Tatsächlich. Weiß der Verkäufer oder der neue Käufer wahrscheinlich dann schon, weil wir es immer wieder erwähnen. Aber das ist mir wichtig, dass wir da was Schönes bauen, dass ich in Ruhe schlafen kann, der Käufer ein richtig schönes Produkt hat. Ich habe natürlich da auch einen Gewinn dran, ist klar, aber das muss ein bisschen Hand und Fuß haben. So schnelles Geld hat auch immer mal so einen Preis, ne? Also sich die eigene Tasche voll zu stopfen und dann kommen irgendwie die ganze Zeit Ansprüche von Leuten, die deine Wohnung nicht so gut finden. Ich weiß nicht, du kannst es auch gleich lassen. Also ich bin lang in dem Markt, ich werde da mein Leben verbringen in diesem Markt, deswegen bauen wir es ein bisschen besser. Ich muss da jetzt keine 200-Euro-Fliese reinkloppen, das macht dann auch keinen Sinn, aber jetzt auch nicht die 2-Euro-Fliese, die dann eigentlich die Rutschfestigkeit nicht hat und so weiter. Also das
verstehe.
Von Alibaba da irgendeine Fliese antanzt.
Ja, ja.
Also, ne, also es muss schon
hochwertig sein.
Es muss Qualität haben irgendwo. Im wirtschaftlichen Rahmen des Geschäfts. Und das war die erste Bude. Und seitdem ist ein bisschen was passiert. Es sind insgesamt 3 Firmen. Ich habe eine Softwarefirma mitgegründet für die Immobilienbranche.
Okay. Müssen wir auch gleich nochmal drüber reden?
Können wir auch gleich reden. Das wird so ein bisschen, ist revolutionär. Sagt jeder über seine Firma, aber wir haben eine Lücke gefunden. Die Immobranche ist am Ende eine Offline-Branche. Immo-Scout, Excel-Liste, PowerPoint, zigtausende Programme brauchst, die so halb schön sind und halb hässlich. Sie sehen so ein bisschen aus wie SchülerVZ von früher. Nichts gegen SchülerVZ, aber dieses rudimentäre Kasten.
Du schaffst Bilder, ja, das ist verstanden.
Das ist die Immobranche und es gibt ein paar gute Ausreißer, aber wir haben gesagt, warum muss 2025, 2024 immer noch irgendjemand auf 5 verschiedene Plattformen raufgehen?
Ja.
Das heißt, wir haben ein Ding, du kannst deine Immobilie mit einem Klick kalkulieren, wenn du die findest, sagst du, ich möchte die vermieten oder ich möchte die handeln, kaufen, renovieren, verkaufen, klickst da einmal drauf, dann füllt der einmal alles aus, nichts mehr Copy-Paste und so weiter. Also es ist im Prinzip eine Frankenstein-Excel-Liste, die mit KI die Immobilie bewertet. Die kannst du der Bank teilen, du kannst es da verwalten. Also das ist ein Tool für alles sozusagen.
Komme ich ganz normal übers Internet drauf?
Da kannst du über dein Handy oder
wie heißt dies?
Oder? Leverage, wie der Hebel.
Okay.
Was ja Sinn macht im Immobilienbereich, weil du immer fremdes Geld zu deinem eigenen machst. Also der Leverage-Effekt ist unsere Firma. Also leverage.immo heißt das Ganze. Die domain.de haben wir nicht bekommen, die kostet irgendwie 500.000. Dafür reicht es noch nicht. Aber wir sind auf der Suche nach .com oder .de, das kriegen wir auch noch irgendwann.
Geil, cool. Also machen wir auf jeden Fall in die Shownotes mit rein, den Link, dass die Leute mal draufklicken können.
Gerne.
Ich glaube, weil das verbindet sich jetzt miteinander, auch nochmal gleich über die Software nochmal im Detail sprechen. Ich glaube, wir kommen nochmal drauf. Aber so das Thema, was du ja gerade erklärt hast, im Endeffekt Fix and Flip heißt nichts anderes, jetzt mal platt gesagt, ich kaufe mir eine Immobilie, die renovierungsbedürftig ist, ich kaufe die ein, ich werte die auf, manche vielleicht auch nicht, aber du auf jeden Fall, dir ist Qualität wichtig und so weiter und verkaufst dann später weiter. Dann habe ich mit dieser Immobilie nichts mehr zu tun. Eingekauft, renoviert, weiter. Mhm. Wer übernimmt die Renovierung? Das ist ja brutal viel Arbeit. Und wenn du in ganz Deutschland verteilt bist, warst du der Partner oder mit wem arbeitest du da?
Also es ist nicht richtig, dass ich dann nicht verantwortlich bin für die Wohnung, wenn die verkauft ist. Also ich bin in der GmbH tätig, das heißt, ich mache das gewerblich. Mhm. Da werden jetzt schon 5 Leute anfangen zu tippen, wenn es auf YouTube kommt, Spekulationssteuer.
Okay.
Grundsätzlich ja, wir zahlen Steuern auf Gewinne. Das ist egal in welchem Business so. Wir sind von Anfang an gewerblich tätig. Das heißt, das ist der gewerbliche Grundstückshandel auf Papier, nennt sich das so. Und da zahlst du privat den Steuersatz. Wenn du jetzt eine Wohnung kaufst, morgen, kannst du das theoretisch machen. Wenn du 3 Objekte aber schon hast zur Vermietung, dann infizierst du dich gewerblich, wenn du das innerhalb von 5 Jahren 3-mal machst, diesen Verkauf. Ist ein bisschen komplex, wenn man nicht tief im Thema drin ist, ist auch egal, aber am Ende, wenn man das öfter machen möchte und von seinem privaten Bestand trennen will, muss man das sowieso immer gewerblich machen. Heißt, man meldet ein Gewerbe an, GmbH am Anfang, finde ich, ist zu viel, das wäre einfach aus Ego, dass man sagt, ich brauche jetzt eine GmbH, ist völliger Blödsinn. Das kostet Geld am Anfang und tut der Sache ehrlich gesagt weder gut noch schlechtes. Also das hat nichts mit deiner Bonität zu tun erstmal, eine Struktur. Und am Ende zahlen wir in der GmbH 30% Steuern auf die Gewinne. Also es ist die Immobilie wird das normale Produkt sozusagen, wie wenn ich jetzt mit einem Tisch handle oder einen Döner verkaufe in der GmbH, dann würde ich auch 30% auf meine Gewinne zahlen. Also wir zahlen Steuern, aber also muss man halt einfach mit einberechnen, weil immer viele sagen, ja, aber dann zahlst du ja Steuern, dann hast du ja keinen Gewinn. Wenn ich 50.000 Euro Gewinn mache und davon 30% Steuern bezahle, also 15.000 Euro, dann bleiben 35.000 Euro netto übrig. Wo verdienst du neben dem Job mit einer coolen Sache, wo du eine Wertschöpfung schaffst, Spaß dran hast, 35.000 netto? Scheiß auf die Steuern. Also wenn du Steuern nicht magst, dann funktioniert das in Deutschland sowieso nicht.
Richtig.
Also da gibt es auch einen dummen Spruch, es ist noch niemand an einem versteuerten Gewinn pleite gegangen. Ne? Also die Rechnung, die ist da und wenn man die nicht rechnen kann, dann sollte man es auch lassen. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Du meintest, was noch eine Sache ist, GmbH, wenn ich was verkaufe, dann bin ich 5 Jahre in der Gewährleistung. Zu allem, was ich da gemacht habe. Also wenn das Rohr platzt, was ich da reingesetzt habe oder der Sanitärler von mir, dann haftet natürlich erstmal der Sanitärler oder der Elektriker oder was auch immer. Wenn der nicht mehr ist oder warum auch immer, dann ich bin immer der Verkäufer. Ich bin immer die letzte haftende Instanz von diesem Konzept. Das heißt, es sind auch ein paar so Schlauberger da draußen, die halt irgendjemanden Cash bezahlen, so Sanitärler mal... Unter der
sogenannte Schwarzgeld.
Das sogenannte Schwarzgeld. Ja. Würde ich nicht empfehlen, weil wenn was passiert, dann hast du keine Rechnung. Der Sanitäter war auf Papier nie bei dir. Mhm. Das heißt, du hast auch keine Gewährleistung für dieses ganze Konzept, was du da gebaut hast. Dann musst du so oder so alles selber bezahlen. Deswegen immer mit Fachfirmen da arbeiten. Wenn die Rechnung nicht aufgeht, wenn man Fachfirmen nimmt, dann sollte man den Deal nicht machen. Mhm. Also es ist eine ganz einfache Plus-Minus-Rechnung. Ich habe Gesamtkosten, davon ziehe ich alles ab. Inklusive Handwerker, dann bleibt eine Marge übrig, sollte so in der Regel 20% sein, sonst macht es nicht wirklich Sinn, finde ich. Gibt auch welche, die ein bisschen weniger Marge okay finden, aber wir bewegen ja relativ viel Geld.
Ja.
Und 500.000 Euro zu bewegen, jetzt in Stuttgart 4-Zimmer-Wohnung oder was weiß ich, und um dann nur 10% Marge zu machen, also 50.000 Euro, das ist fast zu wenig im Verhältnis zum Risiko, was da bewegt wird. Mhm. Verstehe. Deswegen 20% ist so bei uns und bei meinen Partnern eigentlich immer die inoffizielle Regel.
Okay. Bei dir und deinen Partnern? Also du arbeitest dann noch mit jemandem zusammen oder?
Also aus meinem Papa und mir ist eine GbR geworden, da ist jetzt eine vollwertige GmbH draus geworden, da ist mein kleiner Bruder jetzt mit eingestiegen, der als Schreinermeister, der ist auch jetzt operativ sozusagen da, das machen wir nach wie vor im Allgäu. Ich habe eine neue Firma gegründet für damals YouTube und das Ganze, einfach so ein Mantel, ein paar Seminare gemacht und so weiter. Du weißt selber, irgendwo muss das Geld rein und auch das am besten jetzt vielleicht nicht mit Immobilien vermischen. Mhm. Deswegen haben wir da eine eigene Konstellation gebaut, Flipper Consulting GmbH, und ich bin als Flipper im Internet aufgetreten. Damals in der ersten Baustelle habe ich mein iPhone 11 in die Kamera, in die Ecke gestellt, ohne Ton noch, also kein Ansteckmikro, katastrophal. Wenn du jetzt guckst, dann denkst du, mein Junge, mach dieses Video aus. Aber ich wusste, dass irgendwann wir nennen es jetzt Aufmerksamkeit, im Internet eine Währung werden kann oder einfach wertvoll ist. Und ich wollte es immer schon mal machen, aber ich konnte jetzt bei Condor, wollte ich jetzt auch nicht Influencer werden, der da seinen Job filmt, sondern ich habe eigentlich immer gewartet, bis ich das geeignete Umfeld oder Themengebiet habe, was ich filmen kann. Und dann habe ich diese Kamera da in die Ecke und seitdem nie wieder aufgehört, ehrlich gesagt. Also das waren jetzt 4 Jahre. Ich habe jetzt die 20.000 Abonnenten geknackt. Mhm. Also ein Erfolg. Ich habe letztens gesagt, eine Erfolgsgeschichte über Nacht, die nur 1223 Nächte gedauert hat oder so. Also es verdammt viel Arbeit. Mhm. Also wer mal schnell Influencer werden will, es kann ab und zu mal passieren. Geisteskrank viel Arbeit. Sorry für den Ausdruck, aber
das ist so.
Ganz verrückt.
Gratulation dafür. Ich weiß so ein bisschen, wie viel Arbeit es ist. Aber auch, also Social Media ist zum Beispiel bei uns, das ist auch so, noch einfach ein absoluter Schwachpunkt. So, sich da drauf zu fokussieren jeden Tag und auch Ideen einfach, ist unglaublich schwierig.
Es hört nie auf.
Es hört nie auf.
Ich habe immer sonntags mein Video geschnitten mit iMovie auf dem Mac, der eigentlich viel zu langsam war. Das Ding hat irgendwie 24 Stunden gerendert. Dann auf dem Bauernhof auf der Gammelleitung mit 4 Megabyte Upload habe ich das Ding über eine Nacht immer hochgeladen. Hab so ein Kaminfeuer angemacht, damit der Laptop nicht ausgeht. Kennst du das?
Ja, klar.
Oder nur einen schwarzen Bildschirm auf YouTube, 24 Stunden schwarzer Bildschirm. Geil. Dann habe ich das Ding hochgeladen und dann bist du fertig. Da musst du ja wieder von vorne anfangen.
Ja.
Und irgendwann, ich habe immer versucht, jeden Sonntag ein Video hochzuladen von der Baustelle. Die waren am Anfang so semi-gut. Wer jetzt nachgucken will, kann gerne nachgucken. Waren okay. War ein Handy und irgendwann dann so ein Mikrofon. Und mittlerweile erreichen wir irgendwie 1 Million Leute jeden Monat.
Stark. Toll.
Und immer Baustelle und immer so, wie ich jetzt rede. Also ich fange da nicht an zu skripten oder so ein Scheiß.
Authentisch.
Es muss Spaß machen. Es muss aus Versehen passieren, so ungefähr. Also ich habe jetzt einen Videograf, den Dave, der läuft mit, macht da ein bisschen schönere Videos als ich damals selber. Ich habe auch meine schwangere Schwester damals, mein Vater, meine Mutter dann immer gesagt, hier, ich muss Video machen, komm mit, halt die Kamera. Und mein Vater hat dann immer irgendwie die Kamera schief gehalten. Oder halt, wenn ich irgendwie auf was gezeigt hat er so dahin geguckt und dann war ich schon wieder ganz woanders. Es war ein Prozess, es war cool. Jetzt ist da eine Medienfirma draus geworden und läuft ganz gut.
Ist ganz schön fleißig unterwegs.
Also Spaß.
Ich finde deinen Vater jetzt schon sympathisch, ohne dass ich ihn kenne.
Er ist eine Legende.
Ist er auf den Baustellen dann auch mit unterwegs dann?
Also ja. Er und mein Bruder machen jetzt die Baustellen, so im Vater-Sohn-Gespann. Ich schaue so ein bisschen von oben. Mhm. Von oben ist der falsche Begriff. Von der Seite, also wir sind gleichwertig schon von der Seite, da schaue ich so ein bisschen nach Papierkram. Du weißt selber, was eine GmbH und Finanzierung alles für Papier mit sich bringt. Ja. Und dann musst du gucken, wo alles zusammenläuft. Und die zwei machen die Baustellen. Ich guck, dass alles passt. Und aus der Flipper Consulting Firma ist praktisch eine Beratungsfirma geworden, weil dann irgendwann Leute auf Instagram gefragt haben, Junge, kannst du mich beraten, wie geht das? Mhm. Habe ich am Anfang so das erste Jahr gesagt, nee, lass mich in Ruhe, was ich, keine Ahnung, was soll ich dir da jetzt erklären? Mittlerweile machen wir 20 Leute im Jahr, die wirklich Bock drauf haben. Nehme ich eins zu eins, dass ich sage, hier, ich guck drüber, du kannst deine Deals mir einschicken, ich prüfe die, ich sag dir, was du machen sollst, also Angebot ja oder nein, in welcher Höhe und so weiter. Also mein Konzept, mein Parkettboden, meine LED-Leisten, ich mache immer so indirekte LED-Leisten, vielleicht können wir ein Video oder ein Bild draufklippen.
Ja, können wir. Du schickst mir das Material zu,
ich haus drüber. Ja, natürlich. Also indirekt LED irgendwie eingefräst, an der Wand nochmal runter. Also ich mag
schön,
so ein bisschen Spielereien, aber immer skandinavisch. Von Mallorca und Dubai, die hatten da immer so schwarze Armaturen, bisschen Holz, edel, bisschen schwarz matt, irgendwie cool. Stahl und so. Also das habe ich dann ins Allgäu mit versucht einzufließen zu lassen und immer noch so ein bisschen diese Gemütlichkeit aber auch. Also jetzt nicht so eine weiße Bude irgendwie mit Marmor, also schon nichts gegen Marmor.
Stell mir das jetzt mit viel Holz vor?
Ja, an gewissen Stellen auf jeden Fall. Immer ein Eichenparkett rein. Eiche-Parkett, wo die letztens auch wieder korrigiert. und das ist so, das ist mein täglich Brot, das wird gefilmt und daraus ist diese Beratung entstanden. Ich habe jetzt gestern wieder eine Bude fotografiert, die in Saarbrücken von jemand gebaut wurde. Die sehen im Prinzip Copy-Paste aus wie meine.
Okay.
Also Parkett, bisschen schwarze Elemente, eine Industrietür, LED-Streifen, Unterputz und so weiter. Und das machen wir jetzt 14, 15 Mal gerade in Deutschland parallel.
Okay.
Und das ist am Ende eine Beratung. Nee, das kostet Geld natürlich, aber das ist nicht so ein Massencoaching, wo du dich am Dienstagabend reinsetzt und irgendwie bespielen lässt und alle halten sich mal an der Hand und singen Kumbaya. Also ich habe schon Bock. Also wenn du das machst, dann müssen wir auch ein Ergebnis liefern. Und das ist das eine. Da flippen wir jetzt auch in dieser Gesellschaft. Das ist in Münster primär, weil da habe ich einen sehr, sehr guten Projektleiter gefunden damals, 22-Jähriger, fleißiger als sehr, sehr viele Leute, die ich jemals getroffen habe. Also ein wahnsinniges Bienchen, der flippt uns jetzt, ich glaube, die 9. oder 12. Bude. Das ist immer so tagesabhängig. Mhm. Manchmal kommt wieder ein Haus rein, jetzt sind wir gerade an zwei Häusern dran mit A4 Wohnungen. Der hatte eigentlich 10 Wohnungen als Ziel dieses Jahr, die haben wir jetzt schon.
Krass.
Im Ankauf sozusagen nicht alle durchgedreht, aber ja, in Dresden fangen wir jetzt auch noch an mit einem Projektleiter und da wird noch der ein oder andere Standort dazu kommen.
Cool. Ich würde nochmal gerne so gerade zum Abschluss nochmal auf das Thema Beratung nochmal eingehen. Also nimm uns da nochmal im Detail mit. Also wenn sich jetzt jemand bei dir meldet, auch die Links hauen wir auch in die Shownotes natürlich rein. Wie findet es dann wirklich statt? Also was muss er denn mitbringen, dass du Bescheid hast, okay, dem kann ich helfen oder nee, komm, wir lassen's. Hast du da vielleicht auch so Tipps? Oder du weißt ja, was auch so die meisten Fragen sind. Und ich will jetzt einfach so ein bisschen die Hörer abholen. Wenn sie sich jetzt bei dir melden oder vielleicht sich Gedanken machen, was muss ich denn mitbringen?
Also es ist ein bisschen schwieriger reinzustarten im Sinne der Finanzierung. Eine Kapitalanlage kannst du mit einem Job 2,5 netto, kriegst du eigentlich auch mittlerweile nach wie vor gute Finanzierung zu 100, 110%. Okay. Der Flipper, der bei mir arbeiten will, mit mir arbeiten will, der sollte mal mindestens 20.000 Eigenkapital haben. Sonst, also mein Service kostet ja auch was. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit weniger anzufangen, auch wenn es da draußen auch irgendwelche Kurse gibt, die dann jemand verkauft werden, der dann im Prinzip danach kein Geld mehr hat zum Flippen. Mhm. Völliger Blödsinn. Das ist Minimum, lieber ein bisschen mehr. Idealerweise eine Kapitalanlage schon irgendwo im Bestand, weil dann hat man sich mit dieser Materie schon mal befasst. Mhm. Wir haben aber auch Leute, die haben überhaupt nichts in der Richtung, also das geht genauso. Und ich sag's dir ehrlich, was die Spreu vom Weizen trennt, ist dieser Fleiß. Dieses mal bedingungslosen Fleiß an den Tag zu legen. Ohne, dass man zweimal auf Immo-Scout klickt und dann schon sagt, okay, verdammt, wo ist jetzt dieser Flip? Ich habe ja schon zweimal Immo-Scout refreshed. Also dieses einfach mal ein bisschen mehr Fleiß an den Tag legen, das ist Voraussetzung. Und den Rest, den haben wir aufgeschrieben, der ist da. Also das Konstrukt ist da von A bis Z. Witzigerweise ist es immer der Input, der einfach den Unterschied macht, ob jemand flippt oder nicht. Aktuell muss man so 20 Besichtigungen muss man schon machen. Drunter kann es mal Glück sein, aber das ist so die Fleißarbeit. Okay. Und dann machen wir das ein Jahr lang und ja, dann wird geflippt. Ne? 20% Marge ist immer so das Ziel.
Ja.
Ich gucke auch, dass wir keinen Scheiß ankaufen, den wir nicht mehr wegbekommen. Also das ist, macht ja alles keinen Sinn.
Das ist interessant.
Ja. Aber ist sehr ausgewählt und also ist auch kein das ist keine künstliche Verknappung oder so. Ich möchte kein Online-Guru werden, der nur noch auf irgendwelchen Bühnen rumhampelt oder so. Nichts gegen Online-Gurus, aber ich will eine Wohnung renovieren. Ja. Also das macht einfach Spaß, weil beim Lehren lernt man am meisten, weil ich muss mich selber immer wieder in das Zeug reinfuchsen. Und eine Baustelle in Stuttgart jetzt zum Beispiel, die wir heute Morgen gefilmt hat, die hat ja auch Probleme, die ich vielleicht noch nie gehabt habe. Das heißt, ich lerne ja an dieser Problemlösung auch wieder was.
Immer, ich glaube, jede Immobilie
bringt sein eigenes Thema. Das beflügelt sich, dieses Universum aus YouTube, eigene Baustellen, fremde Baustellen. Das ist ein riesen Kreislauf, der sich permanent selbst beflügelt. Und das macht echt ich bin froh, dass es alles so gelaufen ist oder eben nicht gelaufen ist in Dubai und Mallorca.
Schön.
Dass ich jetzt eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und cool. Ich will es nicht verschreien, aber ich bin eigentlich gerade da, wo ich immer sein wollte.
Schön, also
ich
und das
bin
darf man
sehr,
auch,
sehr glücklich.
Das darf man auch sagen und das muss man auch sagen. Ja, das ist immer dieses, die Ängste hat man immer, wenn man selbstständig ist, das ist völlig normal. Damit klarzukommen, das ist, glaube ich, auch ein Prozess. Dieser Druck, okay, ich habe jetzt hier gerade vielleicht was Großes geschaffen, dann ist die Freude zack wieder weg plötzlich, weil man denkt, okay, was kommt jetzt danach? Wie sieht es dann nächstes Jahr aus und so weiter. Also man hat ja als Selbstständiger schon auch immer diesen Druck und das ist auch nicht für jeden. Und das muss man im Kopf, da muss man im Kopf einfach frei sein und das ist ein bisschen verrückt.
Ja, das ein bisschen verrückt manchmal in der Nacht, wenn dann irgend so ein Gedanke da reinflattert, der da eigentlich nichts verloren hat um diese Uhrzeit so, in den AGBs musst du das noch austauschen. Ja, dann denkst du, Junge, schlaf doch einfach. Mhm. Aber es ist eigentlich schon immer, wir haben jetzt 12 Mitarbeiter. Mhm. Also mein Partner und ich, der hat mich damals auf Instagram gefunden. Da war ich noch der kleine, junge Flipper. Ich hatte irgendwie 5000 Follower oder so. Hat er gesagt, das hat übelst viel Potenzial, dein Ding. Weil ich bin als Flipper aktiv, also wie der Delfin, aber fix und Flip. Der das betreibt, ist sozusagen ein Flipper. Und dann habe ich gesagt, warum heißt du dann nicht einfach der Flipper? Machst du dir diese Nische sozusagen zu deinem Namen? Ist auch eingetragen, glücklicherweise. Und
Immo, Flipper-Immo? Das ist ja
Immo ist halt Immobilie.
Aber Flipper-Immo ist dein Social-Media-Name, oder?
Genau. Ah, okay. Also Flipper ist...
Und die Firma?
Ich habe auch ein T-Shirt an, ich weiß nicht, ob das...
Soll ich es zeigen? Hau hoch. Ja, jetzt geht gerade die Kamera aus, aber wir haben es frontal noch. Ja, cool.
Auf den Nippel. So, Flipper ist, das ist umgedrehtes E, sieht man jetzt vielleicht nicht, das habe ich sozusagen geflippt, das E.
Ja.
Und da habe ich jemanden getroffen damals, der hat gesagt, hat richtig viel Potenzial, lass doch da mal ein bisschen was machen. Und das ist jetzt mittlerweile mein engster Partner und wir haben ganz gut was jetzt gedreht mit den Mitarbeitern und so. Das macht Spaß.
Echt schön, ey. Also krasse Geschichte. Du hast mich tatsächlich auch überrascht. Also ich habe mich so ein bisschen im Vorfeld über dich informiert, aber ich habe die Information mit Dubai und Mallorca gar nicht so richtig rausbekommen. Eigentlich schade, weil also eine super interessante Geschichte und es zeigt ja auch, dass du viel erlebt hast und dass du dich auch mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Menschen auseinandergesetzt hast. Und das ist, glaube ich, in einem Job auch wichtig. Mhm. Und
ich habe auch diesen dämlichen Vertriebsjobs gemacht, wo du 4- und 5-mal am Tag das gleiche pitcht und immer wieder das, also 2 Jahre lang das gleiche redest. Damals habe ich gedacht, was machst du hier? Was soll der Scheiß? Und im Rückblick ist es eine sehr schöne Sache gewesen. Das war wie so bei Karate Kid, so Mr. Miyagi. Du wusstest nicht, warum du es machst, aber irgendwann schaust du zurück und denkst, das ist klar, deswegen. Währenddessen ein bisschen nervig teilweise, aber das Schweizer Taschenmesser an Skillsets, das ich heute besitze, ist halt aus diesem Quatsch entstanden. Und deswegen ist alles gut, so wie es ist. Hätte Fahrradkette, hätte man es früher machen können, gerne.
Das ist doch immer so,
wie es ist. Ja. Also ich hätte es gern mit 25 angefangen oder mit 22, so wie jetzt zum Beispiel mein Projektleiter. Keine Ahnung, gut, schlecht. Dieses Vergleichen ist auch schwierig geworden, finde ich, in Social Media, dass man immer Leute sieht, die besser sind, schneller, reicher, schöner, angeblich. Schönere Freundin angeblich, schöneres Auto, was auch immer. Ja. da gibt es auch so einen dummen Spruch, das Gras ist da grüner, wo man es wässert, ja, und nicht beim Nachbarn. Ja, richtig. Also schau auf deinen Scheiß, konzentrier dich. Ja. Du kannst nicht alles haben, also du kannst nicht immer überall alles machen und dieser Fokus in eine Richtung macht dir ja auch ganz gut. Mhm. Eine Richtung fokussieren, das mal 5 Jahre bedingungslos machen, boah, da machst du so Meter. Wahnsinn. Das stimmt. Das Problem ist heute schon, dass wir immer überall alles so kurz aufschnappen, mhm, und dann das eine fallen lassen, weil es vermeintlich schwer ist. Das nächste ist ja vermeintlich viel einfacher. Also es gibt Leute, die kaufen sich eine Wohnung, da machen sie Airbnb, dann machen sie Monteurswohnungen, da machen sie Dropshipping, dann machen sie Print on Demand, keine Ahnung. Du weißt ja gar nicht mehr, also du hast ja gar nicht einmal Energie reingesteckt.
Mhm. Dranbleiben.
So ein Top-Fußballer oder Michael Jordan, der hat nicht Golf gespielt. Mhm. So nebenzu mal ausprobieren. Mhm. Vielleicht könnt's ja auch
mal. Michael Jordan hat mal kurz Baseball, glaube ich, gespielt.
Ja, aber halt, du weißt so auf die Lebensdauer so fraktional.
Das war ja dann auch nur ein Marketing-Gag damals von dem. Achso, aber, ja. Aber das sage ich aber auch immer, dranbleiben. Bleib doch einfach dran. Und hör doch nicht gleich wieder auf, weil keiner ist im Endeffekt dann, bloß weil er es geschafft hat, besser, cleverer oder so. Nein, der ist einfach nur dran geblieben. Das habe ich auch gelernt jetzt in der Zwischenzeit. Der ist einfach nur dran geblieben, Fleiß mitgebracht. Und natürlich, es gehört immer ein gewisses Glück dazu. Aber Glück kann man sich erzwingen, indem man halt dran bleibt und kämpft. Ja. So, also das sage ich auch immer, das ist interessant. Und was ich tatsächlich auch schön finde, das ist mir jetzt auch gerade bewusst geworden, und zwar, gerade wird sehr viel so in der Baubranche, Krise und Immobilie, schwieriges Thema. Und ich finde, du hast jetzt gerade so eine Leichtigkeit mit reingebracht und das Positive, das gefällt mir, das finde ich cool. Und das tut, glaube ich, jetzt auch der Branche gut und ich hoffe, das tut auch den Leuten gut, die die Podcast-Folge hören. Ja. Und ich würde mich auch wirklich freuen, wenn vielleicht der ein oder die andere sich bei dir meldet. Alle Links hauen wir rein, würde ich sagen. Hast du noch ein Abschlusswort? Oder ein Abschlusssatz, darfst gerne.
Also so eine Quote, nee, ich hab eigentlich nichts zu sagen, alles gut.
Hast alles gesagt?
Ich weiß es nicht, also vielleicht fällt es mir später ein, wahrscheinlich. Dann machen wir nachher noch einen Weg nach unten. nee, also ich weiß es nicht. Das, was ich gerade meinte mit Social Media und so, dass nach links und rechts gucken, mal ab und zu wieder ein paar Scheuklappen aufsetzen, kann nicht schaden. Und dieser bedingungslose Fleiß, der ist echt, also ich merke das ja auch an Instagram-DMs und so. Und es ist, was ich finde es auch witzig, das ist jetzt vielleicht kein kurzer Abschlussgedanke, aber das wirst du auch bestätigen können. Alle Leute, die wir jetzt irgendwie, nennen wir es, bewundern oder sagen, okay, die haben was geschafft, die sind ganz sicher nicht klüger als wir zwei zusammen. Die haben auch 50% der Zeit einfach etwas versucht. Das weißt du selber, man stellt sich das immer so als geradlinigen Weg vor. Am Ende versuchen wir einfach nur immer mal wieder was. Und wenn dann was passiert im Sinne von einem Widerstand oder mal einem Fehler, dann müssen wir halt schnell reagieren, adjustieren. Am Ende ist es immer so ein bisschen fake it till you make it, weil ich sehe Leute, die flippen 20 Millionen Euro im Jahr an Immobilienbestand durch. Der hat am Ende genauso viel Plan wie ich gehabt. Also der ist einfach nur vielleicht ein paar Fehler und Lehrgelder weiter. Mhm. Das ist der einzige Unterschied. Mhm. Der ist kein IQ 100 über mir oder so.
Mega. Super interessant. Also
du weißt, was ich meine. Also wir versuchen einfach nur was und sagen so, genau, mal gucken, ob es geht. Ich weiß es nicht.
Genau das
ist es. Und dann machen wir es mal und dann klatscht es einmal komplett gegen die Wand. Beim anderen Mal funktioniert es. Sagt er, okay, passt, cool. Ja. Nächstes Mal. Also dieses, mal gucken, macht man eigentlich relativ oft. Mhm. Wenn man währenddessen man drinsteckt im Unternehmertum, wenn jetzt jemand von draußen drauf guckt, denkt er, okay, der hat das Game verstanden. Aber am Ende sind wir immer so, mal gucken. Wir probieren mal was.
Zu 100%.
Das ist immer dieses Ausprobieren eigentlich. Also
für die anderen, die halt draufschauen, sieht so aus, als...
Das hätte ja genau den Plan, aber ja, ich teile ja nicht immer meine Gedanken währenddessen, wo ich denke, keine Ahnung, ob das jetzt was wird. Wir versuchen
und am
mal.
Ende sieht man halt der Erfolg, wenn jemand scheitert, ist er weg und dann redet man nicht drüber. Aber wenn einer Erfolg hat, dann gibt es die schlecht über einen reden oder bewundern und der polarisiert. Aber wenn du scheiterst, redet am Ende keiner, weil dann bist du sozusagen, was ich total schade finde, der Versager. Mhm. Dabei bist du nicht der Versager, sondern du hast halt ausprobiert. Und vielleicht geht es dann halt mal anders mit irgendeiner anderen Sache weiter. Aber dieses Scheitern, ich glaube, da müssten wir jetzt nochmal einen extra Podcast. Man darf scheitern und das Scheitern sollte auch zugelassen werden und auch keine Angst haben vorm Scheitern. Und wenn man scheitert, ist okay. Probier es aber weiter. So ein Motivationspodcast jetzt plötzlich.
Ja, das war keine Absicht, aber ich freue mich mittlerweile auch, wenn auf der Baustelle was nicht gut läuft. Solange nicht die Bude abfackelt, komplett, kann man nur wieder eine Regel oder was lernen fürs nächste Mal. Wenn alles perfekt läuft, dann, ja, war cool, hat funktioniert, aber die Regeln und Fehler, die kommen ja eigentlich immer aus den, oder was heißt die, ja, dieses, ja, das Regelwerk, wie du arbeitest oder das Unternehmen führst, das kommt eigentlich immer aus den Sachen, die nicht so gut liefen, mhm, und nicht aus den Erfolgen. Deswegen, ich freue mich jetzt nicht drauf, dass ein Wasserschaden entsteht, aber dann weiß ich, okay, alles klar, beim nächsten Mal müssen wir dann mal gucken, ja, wie wir das richtig von Anfang an machen.
Johannes, vielen Dank, gerne, dass du bei uns zu Gast warst, heute mit mir alleine. Aber ich glaube, wir zwei haben es auch ganz gut rumbekommen.
Ja, hoffe ich doch.
Und vielen Dank an die Hörer. Danke fürs Zuhören.
Ebenso. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.